Jetzt sind sie sicher, dass sie es geschafft haben. Und Malloy an seinen Verletzungen sterben wird. Die schweren Knochenbrüche, Prellungen und inneren Verletzungen sind nicht zu übersehen. Sie müssen nur warten. Es muss ja eine Meldung kommen über den Tod des Verunfallten. Malloy, die Versicherung muss sich melden. Aber sie hören nichts. Tagelang. In der Zeitung lesen sie nichts. Sie werden unsicher. Es kann doch nicht sein, dass Malloy nicht gestorben ist. Oder doch? Und ihre Befürchtungen bestätigen sich, als die Tür aufgeht und Malloy in der Bar auftaucht. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hast du eigentlich eine Lebensversicherung? Weißt du, ob jemand eine auf dich abgeschlossen hat? Warum ich das frage? Eigentlich ist eine Lebensversicherung eine gute Sache, ja? Soll für Sicherheit sorgen, aber manchmal, natürlich in absoluten Ausnahmefällen, aber manchmal kann sie auch ein Motiv sein, um die Versicherungssumme zu kassieren. Jedenfalls gehen so nicht ohne Grund viele Krimis los. Denn die Wahrscheinlichkeit, einen gezielten Mordanschlag zu überleben, ist nicht besonders hoch. Also normalerweise nicht. Aber Michael Malloy, von dem ich dir heute erzählen will, ein arbeitsloser Wanderarbeiter, der überlebt mindestens 9 Mordanschläge. Mindestens. Das bringt ihm auch den Spitznamen ein, Mike the Durable oder Iron Mike. Und er geht damit in die Geschichte ein, der Bronx. Aber warum erzähle ich dir das? Heute geht's wieder um True Crime. Wahre Kriminalverbrechen mit medizinischem Hintergrund. Erstens, weil ihr euch das ständig wünscht. Und zweitens, weil ich dir medizinisches Hintergrundwissen so elegant mal in einem ganz anderen Format vermitteln kann. Und das finde ich dann wieder cool. Ja, und ich lese wirklich alle eure Zuschriften, alle Kommentare persönlich. Und ich lese auch die, die sagen, ja, True Crime kannst du dir klemmen, finde ich nicht so spannend. Aber es sind tatsächlich ganz, ganz wenig. Handvoll, weniger als 5. Und die allermeisten schreiben mir mehr davon. Und da ich hier alle bedienen möchte und alle glücklich machen möchte, gibt's heute wieder True Crime. Die wahre Geschichte von Michael Malloy, einem Iren, der offensichtlich nicht sterben kann. Und was den Fall so faszinierend macht, er zeigt uns die Grenzen und die unglaubliche Widerstandskraft des menschlichen Körpers. Eine große Rolle spielt Alkohol und da habe ich mich an eine Hörerfrage erinnert von Suringa. Also, hier kommt ein Rezidiv. Das passt nämlich perfekt in diese Folge. Suringa hat mir nämlich geschrieben und gefragt, wieso kann selbstgebrannter Alkohol blind machen? Und das kann ich in dieser Folge großartig erklären. Suringa, nur ganz kurz vorweg, in selbstgebranntem Schnaps kann eben nicht nur Ethanol, das ist der Trinkalkohol, enthalten sein, sondern versehentlich auch ähnliche Alkoholsorten, Methanol zum Beispiel. Und der wird im Körper zu gefährlichen Schadstoffen umgewandelt. Also, wenn unser Körper Alkohol abbaut, dann gibt es bei normalem Alkohol auch Schadstoffe. Alkohol ist nicht gesund. Und wenn du viel getrunken hast, sind diese Schadstoffe auch verantwortlich für den Kater. Aber bei Methanol entstehen andere Abbauprodukte und die können schlimme Vergiftung machen. Zum Beispiel Blindheit. Und genau dieser Mechanismus hat wahrscheinlich Michael Malloy das Leben gerettet. Ich erklär's dir. Also, hast du Bock? Schnapp dir ein Getränk. Was zum Knabbern, bitte was Gesundes. Und lass dich mitreißen in die wahre Geschichte. Den Kriminalfall von Iron Mike. Michael Malloy. Die Geschichte beginnt in den 1930er Jahren in der Bronx, New York City, in einer kleinen Bar. Eine Gruppe zwielichtiger Männer, angeführt von Tony Marino, dem die Bar gehört, plant, den trinkfreudigen Malloy umzubringen, um seine Lebensversicherungssumme zu kassieren. Also es geht um Versicherungsbetrug und Mord. Und 1932 ist in New York Wirtschaftskrise. Und der gebürtig aus Irland stammende Michael Malloy ist obdachlos und arbeitslos und alkoholabhängig und verbringt die meiste Zeit in Bars, auch in der Bar von Tony Marino. Und offensichtlich erscheint, weil er starker Alkoholiker ist und sich nicht um sich selber kümmert, wird er sich wahrscheinlich totsaufen. Und damit ist er auf den ersten Blick ein gutes Opfer. Und genauso haben sich seine angeblichen guten Kumpel, seine falschen Freunde, die er regelmäßig in der Bar zum Trinken trifft, das nämlich ausgedacht. Sie haben sich nicht umsonst mit ihm angefreundet. Sie haben ihn sich gezielt ausgesucht, um einen perfiden Plan umzusetzen. Sie wollen Versicherungen auf seinen Tod abschließen, warten, dass er sich selber zu Tode säuft in den nächsten Wochen und Geld kassieren. Dass es völlig anders kommen wird, ahnen die Verschwörer nicht. Die Verschwörer, das sind Tony Marino, also der Barbesitzer, sowie ein anderer Barmann namens Joseph Murphy, genannt Red Murphy. Perfiderweise ein Bestattungsunternehmer Francis Pasqua und der Obstverkäufer Daniel Kreisberg. Sie alle lachen und trinken brüderlich mit Malloy. Kumpel. Falsche Freunde. Malloy ahnt nichts von den wahren Motiven der Verschwörer. Zu Zeiten der Wirtschaftskrise und trotz Prohibition ist der Alkoholtod tatsächlich keine seltene Ursache. Der Plan ist gar nicht dumm. Und um den Prozess zu beschleunigen, laden sie Malloy regelmäßig ein. Sie animieren ihn, mehr zu trinken, Hochprozentiges zu trinken, Tag für Tag. Und Tag für Tag ist Malloy tatsächlich sturzbesoffen, trinkt sich bewusstlos, schläft seinen Rausch aus und steht am nächsten Tag wieder auf der Matte. Immer wieder. Und langsam werden die Männer ungeduldig. Bei den hohen Mengen an Alkohol, die er trinkt, muss er doch an Alkoholvergiftung sterben. Er muss doch bewusstlos zusammenbrechen und aufhören zu atmen. Es muss doch eine Atemlähmung eintreten. Er muss doch an Erbrochenem ersticken. So viele Menschen sterben zu der Zeit an Alkohol. Malloy? Nicht. Gut gelaunt sitzt er jeden Abend wieder in der Bar. Wer ist dieser Malloy? Michael Malloy wird 1873 in Irland geboren, aber dort hält es ihn nicht, weswegen er in den 1920er den Weg über den großen Teich wagt, um in New York City sein Glück zu finden. Aber vergeblich. Jedenfalls lebt er die meiste Zeit in den schäbigsten Ecken der Stadt, oft sogar obdachlos. Ein langes Arbeitsverhältnis ist ihm nicht vergönnt. Er tingelt vielmehr von einem Job zum nächsten. Also er arbeitet beispielsweise als Straßenarbeiter, als Sargreiniger, als Feuerwehrmann. Und zu diesen Zeiten findet der Mit-50er im Big Apple auch keine guten Jobangebote. Und wenn er was verdient, geht er davon saufen. Ja, trotz Alkoholprohibition gibt es genug Möglichkeiten, Alkohol illegal zu kaufen. Es ist die Zeit der sogenannten Flüsterkneipen. Und die sind in fast jeder Straße zu finden. Das sind versteckte Bars, die heimlich illegal Alkohol anbieten. Übrigens eine gute Einnahmequelle für die organisierte Kriminalität in New York City. Und genau solche Flüsterkneipen hat Michael Malloy eben auch aufgetan. Und eine gefällt ihm besonders gut, in der First Avenue, eine sehr unauffällige, zwischen einem kleinen Markisengeschäft und einer Werbewand in der Bronx versteckte kleine Bar. Von außen nur aufgestapelte Kisten, aber in der Nacht ist hier reger Betrieb. Die Bar hat gar keinen Namen, aber sie gehört Tony Marino und der macht hier jede Nacht einen hübschen Umsatz mit illegalen Getränken. Das unscheinbare Geschäft ist simpel eingerichtet. Ein Sofa, vier Tische, eine selbst zusammengezimmerte Bar aus Sperrholz. Aber der Schein trügt. Die Nachbarschaft weiß ganz genau, dass in der Nacht Unmengen an gutem Aufgebot von Whisky umgesetzt wird, zum Beispiel. Und deswegen herrscht hier jede Nacht reger Betrieb. Und Michael Malloy ist Stammgast. Und das soll ihm letztendlich zum Verhängnis werden. Denn eines Abends, als er sich wieder an der Theke bewusstlos trinkt, wird Marino auf ihn aufmerksam. Es ist Januar. Malloy liegt besinnungslos auf der Theke. Marino spielt mit drei weiteren seiner Gäste Karten. Alle sind einfach schlecht drauf. Die Wirtschaftskrise ist ätzend. Sie sorgt für rückläufige Umsätze. Alle sind in finanzieller Schieflage. Alle haben Sorgen. Selbst Tony Marino hat Existenzängste, denn das Ende der Prohibition droht. Und das wäre das Ende seines Umsatzes. Er würde massive Einbußen erleiden. Seine Gäste würden zu moderneren, schönen und legalen Lokalitäten wechseln. Die Männer meckern, fantasieren über einen Geldsegen, der sie retten könnte. Aber niemand hat ein Erbe zu erwarten oder einen guten Freund, dessen Tod zur Auszahlung einer Versicherungssumme führen würde. Und da kommen sie auf eine Idee. Sie schauen auf den bewusstlosen Michael Malloy. Was wäre, wenn? Und aus einem anfänglichen Herumwitzeln wird ein todernster Plan. Wäre es nicht genial, Malloy zu nehmen? Einen obdachlosen Alkoholiker, den niemand vermisst, der sich sowieso totsaufen wird? Ein Mörderkomplott beginnt. Die Männer haben ihr perfektes Opfer gefunden und Aufgaben werden verteilt. Der Bestattungsunternehmer Francis Pasca hat gute Kontakte zu Versicherungen, berufsbedingt, und veranlasst Gespräche mit Versicherungsmaklern. Insgesamt werden 3 Lebensversicherungen ausgehandelt. Die 3 Policen haben einen Gesamtwert von beinahe 1.500 US-Dollar. Heute deutlich über 30.000 Euro, zu der damaligen Zeit ein nicht zu unterschätzender Batzen Geld. Tony Marino. Er hat die Aufgabe, Michael Malloy zu überreden, die Verträge zu unterschreiben. Er lockt ihn damit, dass er, wenn er das macht, in der Bar unlimitiert anschreiben lassen kann. Unbegrenzte Gratis-Drinks. Das verführt Malloy, die Policen als der angebliche Florist Nicholas Mallory zu unterschreiben. Der Barmann Red Murphy übernimmt den Einzahlungsbetrag. Und der Bestatter Francis Pasca wird angeblich der Bruder Joe Mallory. Er wird eingesetzt als einziger Begünstigster. Jetzt ist der Plan perfekt. Und sie müssen nur noch abwarten. Denken sie. Aber Malloy scheint der viele Gratis-Alkohol gar nichts anzuhaben. Obwohl er vom Leben gezeichnet ist, aufgrund seiner Lebensumstände und dem langen Alkoholkonsum, befördert ihn dieser massive Alkoholgenuss nicht ins Grab. Er kommt jeden Abend. Jetzt kommt er jeden Abend seine kostenlosen Drinks bei Tony abholen, vor allem Whisky, und dazu futtert er Sardinen und Cracker. Aber anstatt körperlich weiter zu verfallen, scheint es ihm immer besser zu gehen. Marino sieht ein, dass der Plan dauern könnte und wird ungeduldig. Sie wollen Malloys Tod beschleunigen und sie schmieden Plan B. Sie tauschen den Alkohol gegen Frostschutzmittel aus. Tony Marino fährt zur Tankstelle und besorgt große Mengen davon und mischt ihm abends heimlich ein bisschen was ins Getränk. Erst nur wenig. Malloy merkt nichts. Dann immer mehr. Malloy merkt nichts. Zuletzt stellt er ihm sogar reines Frostschutzmittel in einem Whiskyglas hin. Malloy merkt nichts und trinkt das Gift. Und kehrt am nächsten Tag unbehelligt zurück in die Bar. Es scheint, als kann ihm das Frostschutzmittel nichts anhaben. Marino und seine Komplizen sind fassungslos. Dann tauscht Marino das Frostschutzmittel gegen Terpentin aus. Malloy ist unbeeindruckt. Jetzt mischt Marino das Hautpflegemittel Linimed unter. Ohne Wirkung. In einem verzweifelten Versuch mischt Marino sogar Rattengift in den Schnaps. Und Malloy kehrt am nächsten Abend unversehrt zurück in die Bar. Jetzt greifen die Komplizen zu Methanol und mischen den Whisky-Shots reines Methanol bei. Methanol kann bereits in geringen Mengen lebensbedrohliche Vergiftungen hervorrufen. Aber Malloy scheint von all diesen Mordanschlägen nicht mal etwas zu bemerken. Er stößt weiterhin fröhlich mit seinen falschen Freunden an und ist am nächsten Tag wieder gut gelaunt in der Bar. Und seine falschen Freunde werden von Tag zu Tag wütender und verzweifelter. In einer Zeit, in der in anderen Flüsterkneipen reihenweise Trinker sterben an gepanschtem Alkohol. Im Februar 33 zum Beispiel sind es über 100 Menschen in New York. Überlebt Malloy jede Art der Giftkombination. Und die Männer überlegen sich Plan C. Jetzt wollen sie ihn mit verdorbenem Essen töten. Er bekommt rohe Austern, die in reinem Methanol eingelegt sind. Nichts passiert. Tony Marino stellt ihm scheinheilig ein selbstgemachtes Sandwich hin. Verdorbene Sardinen, Glassplitter, Metallspäne und Teppichnägel. Eine absurde, tödliche Kombination. Oder? Malloy isst alles auf und verlangt wie immer nach mehr. Langsam haben die Verbrecher das Gefühl, Malloy wäre nicht zu töten. Aber das kann nicht sein. Oder? Sie schmieden Plan D. Kältetod. Sie warten, bis es im Februar zu einer extrem kalten Winternacht kommt. Und dann warten sie ab, bis Malloy sich wie immer völlig berechenbar bewusstlos trinkt. Als er auf dem Tresen zusammensackt, packen sie ihn und schleifen ihn raus, legen ihn bewusstlos in den Schnee. Er soll jetzt einen Erfrierungstod erleiden. Er soll an Unterkühlung sterben. Und um diesmal ganz sicher zu gehen, schütten sie literweise eiskaltes Wasser über den Bewusstlosen. So wollen sie ihn liegen lassen. Aber die Rechnung geht nicht auf. Malloy kommt wieder zu sich, durch das eiskalte Wasser aufgeweckt, und torkelt zurück in die Bar. Er will seinen Rausch lieber im Warmen ausschlafen. Das Mörderquartett ist fassungslos. Sie holen sich Hilfe und schmieden Plan E. Tony Marino heuert jetzt den Taxilenker Hershey Green an. Er soll Malloy mit seinem Auto überfahren. Das ist todsicher. Sie warten also wieder, bis sich Malloy bewusstlos getrunken hat, schnappen seinen Körper und schleifen ihn auf die Straße. Hershey Green gibt Gas und überfährt ihn. Der harte Aufprall schleudert Malloys Körper auf den Gehsteig und die Männer lassen ihn dort schwer verletzt liegen. Jetzt sind sie sicher, dass sie es geschafft haben. Und Malloy an seinen Verletzungen sterben wird. Die schweren Knochenbrüche, Prellungen und inneren Verletzungen sind nicht zu übersehen. Sie müssen nur warten. Es muss ja eine Meldung kommen über den Tod des Verunfallten. Malloy, die Versicherung muss sich melden. Aber sie hören nichts. Tagelang. In der Zeitung lesen sie nichts. Sie werden unsicher. Es kann doch nicht sein, dass Malloy nicht gestorben ist. Oder doch? Und ihre Befürchtungen bestätigen sich, als die Tür aufgeht und Malloy in der Bar auftaucht. Er erzählt, dass er im Krankenhaus war. Zwar kann er sich an nichts erinnern, aber man hat ihm erzählt, er wäre von einem Auto angefahren worden. Die Polizei hatte ihn am Straßenrand liegen sehen und gerettet. Die Ärzte im Krankenhaus hätten eine Schädelfraktur, mehrere Knochenbrüche und viele weitere Verletzungen wieder ordentlich zusammengeflickt. Prost, sagt er. Jetzt entschließen sich die Mörder, selbst Hand anzulegen und schmieden Plan F. Es soll Kohlenmonoxid sein. Am 22. Februar 1933 soll Malloys letzter Tag anbrechen. Die Mörder warten wie immer und sehen dabei zu, wie Malloy sich bewusstlos trinkt, zerren seinen Körper in die Wohnung von Barmann Red Murphy. Dort setzen sie ihm mit Gewalt eine Gasmaske auf, verbinden diese mit einem Schlauch und stecken dessen anderes Ende in den Leuchtgasanschluss. Leuchtgas ist damals das übliche Brenngas und entsteht durch Kohlevergasung und enthält Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist tödlich. Kohlenmonoxid bindet sich ans Hämoglobin, vielleicht weißt du das, das den Sauerstoff im Blut transportiert. Und wenn Kohlenmonoxid sich an Hämoglobin bindet, kann der Körper den Sauerstoff nicht mehr transportieren. Es verdrängt den Sauerstoff und damit beginnen Organe zu versagen, weil sie keinen Sauerstoff mehr bekommen. Es führt schnell zu Bewusstlosigkeit und Tod. Und tatsächlich endet hier das Leben von unserem Freund Michael Malloy. Innerhalb einer Stunde ist er tot und das Mörderkomplott freut sich. Sie bestellen den befreundeten Beschauarzt, ein Freund des Bestatters, Francis. Der stellt den Totenschein aus auf natürlichen Tod durch Ethylenglykolvergiftung. Das ist unauffällig. Niemand sollte sich bei diesem alten Iren wundern, dass er sich totgesoffen hat. Pascha sorgt auch dafür, dass Meloy schnellstmöglich unter die Erde kommt, beerdigt wird innerhalb weniger Tage. Und tatsächlich, Pascha als erster Begünstigter, als angeblicher Bruder, erhält die erste Zahlung von der Versicherung in Höhe von 800 US-Dollar. Die Mördertruppe feiert. Endlich sind sie am Ziel. Aber es soll anders kommen. Ein Geschäftspartner von Tony Marino kommt in einer anderen Bar zu Tode. Und der Barmann Red Murphy ist als Zeuge in den Fall verwickelt. Daraufhin wird eine der drei Versicherungsgesellschaften misstrauisch und weigert sich, die Versicherungssumme auszuzahlen. Sie will erst weitere Erkundigungen einholen. Und es fällt auf, wie schnell Meloy beerdigt wurde. Jetzt schöpft die Versicherung Verdacht. Ermittlungen beginnen und schnell kommt raus, dass man sich in den Nachbarkneipen erzählt, wie der alte Ire Mike Meloy einfach nicht sterben konnte, trotz aller Mordversuche. Das Mörderkomplott gerät unter Druck. Sie zerstreiten sich unter anderem darüber auch, wie das Geld aufgeteilt werden soll, da ja jetzt eine Summe wegfällt. Außerdem kommt raus, dass der Taxifahrer Hershey Green sich bei Freunden beschwert hat, dass er nur mit einem kleinen Teil des versprochenen Anteils abgefertigt wurde. Die Polizei wird eingeschaltet. Sie ermittelt. Michael Meloy wird exhumiert und die Autopsie lässt keine Zweifel offen. Meloy ist nicht an Ethanol gestorben, sondern an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Alle 5 Komplizen des makabren Komplotts werden ermittelt, verhaftet und vor Gericht gestellt. In den Bars der Stadt erzählt man sich die Geschichte von Mike the Durable oder Iron Mike. Während der Taxifahrer Green als einziger nur zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Er entgeht als einziger der Todesstrafe, weil er nicht von Anfang an in die Mordversuche verstrickt war. Alle 4 anderen Verschwörer, Marino, Pascha, Murphy und Griesberg, werden zum Tode verurteilt durch den elektrischen Stuhl und 1934 hingerichtet. Michael Meloy aber ist bis heute eine Berühmtheit in der Bronx in New York. Und was kannst du aus dieser unglaublichen Geschichte lernen über Gesundheit? Der Fall von Michael Meloy zeigt, wie anpassungsfähig und widerstandsfähig der menschliche Körper ist. Die Fähigkeit des Körpers, sich an so hohe Alkoholmengen zu gewöhnen, zum Beispiel Gifte zu bekämpfen und selbst schwere Verletzungen zu heilen, ist atemberaubend. Aber eins ist sicher, nur weil der Körper das alles aushalten kann, heißt das nicht, dass er unbeschadet bleibt. Das hier ist mit Sicherheit kein Aufruf, regelmäßig Alkohol zu trinken und sich dran zu gewöhnen. Auch wenn es letztendlich Meloy anfangs gerettet hat. Warum? Lass uns kurz auf das Phänomen schauen. Alkohol wird im Körper hauptsächlich von der Leber abgebaut. Dafür baut deine Leber ein Enzym namens Alkoholdehydrogenase. Hast vielleicht schon mal gehört. Und dieses Enzym baut Alkohol in Acetaldehyd um. Eine Substanz, die toxischer ist als Alkohol, giftiger. Die macht den Kater zum Beispiel. Doch der Körper hat noch einen zweiten Mechanismus. Er wandelt Acetaldehyd in Essigsäure um. Die kannst du dann sozusagen abatmen. Denn die zerfällt weiter in Kohlendioxid und Wasser, CO2 und Wasser. Und bei Meloy ist die Alkoholdehydrogenase ja offenbar im Dauereinsatz. Also sein jahrelanger, ich denke jahrzehntelanger Alkoholmissbrauch hat dazu geführt, dass seine Leber unfassbar viel von diesem Enzym produzieren kann. Sein Körper ist sozusagen im Dauereinsatz. Wir sprechen dann als Ärzte von einer sogenannten metabolischen Toleranz. Er braucht so viel mehr Alkohol, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Vielleicht ist dir das mal aufgefallen. Es gibt schon mal in Zeitungsberichten Promilleangaben. Und wenn die sehr hoch sind, dann ist das ein Zeichen für eine metabolische Toleranz. Also da, wo der normale Mensch bei der Promillezahl schon längst tot wäre und der eingelieferte Patient überlebt, hat er wahrscheinlich eine metabolische Toleranz. Ein Zeichen dafür, dass er regelmäßig sehr viel Alkohol konsumiert hat, weil seine Leber so viel Alkoholdehydrogenase offenbar zur Verfügung hat, dass er 3 oder 4 oder mehr Promille haben kann. Normalerweise erleidest du nach einer gewissen Menge Alkohol eine Alkoholvergiftung, die führt zu Bewusstlosigkeit, Atemlähmung und vielleicht sogar zum Tod. Nicht bei Malloy. Sein Körper baut den Alkohol so schnell ab, dass er ihn vermutlich schneller abbaut, als er ihn trinkt. Das wird auch nicht ohne massive Folgeschäden von sich gehen. Aber die wird Malloy in unserem Fall ja nicht mehr erleben, weil die Täter ihn vorher töten. Und sein Trinkverhalten rettet ihn vor dem Frostschutz. Anschlag. Denn im trinkbaren Alkohol ist Ethanol enthalten, den dein Körper über die Leber abbaut. Frostschutzmittel enthält Methanol, auch bekannt als Holzalkohol. Der ist dem Ethanol sehr ähnlich, wird auch ähnlich abgebaut, ist aber nicht so giftig. Methanol ist extrem giftig, hat verheerende Folgen. Die Enzyme in deiner Leber, genau gesagt das Alkoholdehydrogenase-Enzym, wandelt Methanol in Formaldehyd um. Eine hochgiftige Substanz macht Zellschäden, führt zu schweren Vergiftungen. Und Formaldehyd zerfällt dann weiter in Ameisensäure. Das senkt extrem den Blut-pH-Wert, also es macht dich sehr sauer und es kommt zu einer lebensgefährlichen Azidose, zu einer Übersäuerung, die ist meistens tödlich. Außerdem greift die Ameisensäure die Netzhaut an und das kann zur Erblindung führen. Hier denken wir wieder an die Frage am Anfang. Selbstgebrauter Alkohol kann Methanol enthalten. Das kann eben sehr gefährlich bis tödlich sein oder auch zur Erblindung führen. Ist zu der damaligen Zeit in New York in der Prohibition gar nicht selten, weil die Leute selber Alkohol punchen. Das Frostschutzmittel Glykol ist auch Ethylenglykol, ist auch giftig und wird auch im Körper über die Leber abgebaut. Glykolsäure und Oxalate sind typische Stoffe, die dabei entstehen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Also gefürchtet ist vor allem das Glykolat und das Oxalat, weil es hochgiftig ist, schwere Symptome machen kann. Innerhalb der ersten 12 Stunden, wenn Frostschutzmittel getrunken wird versehentlich, kommt es zur Rauschsymptomatik, also wie bei Alkohol, bis zur Bewusstlosigkeit. Häufig mit heftigen Bauchschmerzen vergesellschaftet, weil das Ethylenglykol so sehr stark die Schleimhaut reizt von Magen und Darm. Und dann kannst du Lungenbeschwerden bekommen, Wasser in der Lunge, Lungenödem, Schocksymptomatik bis hin zum Tod. Gefürchtet ist diese gefährliche Übersäuerung, die Azidose. Nach 2 bis 3 Tagen kommt es in der Regel zum akuten Nierenversagen. Aber warum nicht bei Mike Malloy? Weil Mike durch seinen chronischen Alkoholkonsum einen Schutzmechanismus aktiviert hat. Stell dir vor, der normale Alkohol, das Ethanol und das giftige Methanol oder Glykol, die konkurrieren im Körper um dasselbe Enzym. Und solange Alkohol im Blut vorhanden ist, wird eben der Abbau von Methanol verzögert. Das bedeutet, dass der Methanolabbau so langsam verläuft, dass er Malloy nicht umbringt. Offenbar rettet sein ständiger und massiver Alkoholkonsum paradoxerweise ihn genau vor einer tödlichen Vergiftung. Übrigens hat man das früher so gemacht und macht es auch manchmal noch am Anfang einer Methanolvergiftung so, dass man als Gegengift, als Antidot Ethanol gibt. Also Alkohol, hochprozentigen Alkohol, genau aus diesem Grund. Und ehrlicherweise macht Malloy das ja ständig, hochprozentigen Alkohol trinken. Also durch seinen ständigen Alkoholkonsum verhindert er die Vergiftung mit Frostschutzmittel. Vielleicht ein Learning als erste Hilfemaßnahme. Aber natürlich nicht ohne notärztliche Unterstützung, nicht ohne Monitoring. Erste Hilfe ist das Stichwort, Sofortmaßnahme, nicht Eigentherapie. Aber spannend, oder? Wieder ein Beispiel von Wissen hilft. Apropos Wissen. Wie viel Alkohol trinkst du eigentlich so? Hast du das mal notiert? Wäre das nicht eine perfekte
Hausaufgaben?
So einfach, so effektiv. Bitte notier doch ab heute mal für eine Woche bis zur nächsten Podcast-Folge wirklich jeden Tropfen Alkohol, den du trinkst. Nur eine Woche, du musst es auch niemandem zeigen, aber sei ganz konsequent. Schau dir in einer Woche an, dann hast du es schwarz auf weiß. Vielleicht erkennst du Muster, was du trinkst, wie viel du trinkst, wann du gerne trinkst, was es mit dir macht. Wie viel ist es wirklich? Ich weiß, das kann ein heikles Thema sein, aber es beginnt mit Bewusstsein. Hinschauen. Wahrnehmen. Auch wenn du Alkohol gut verträgst und vielleicht nie betrunken oder angeschickert bist, bedeutet das nicht, dass dein Körper keinen Schaden nimmt. Alkohol ist ein falscher Freund, so wie das Mörderkomplott von Malloy. Falsche Freunde, schädliche Freunde. tödliche Freunde. Toleranz ist keine Immunität und langfristig kann übermäßiger Alkoholkonsum deine Leber zerstören, deinen Körper, deine Organe, dein Leben. Alkohol ist ein Lösungsmittel, hat mein Chef immer gesagt. Er kann alles auflösen, auch deine Ersparnisse, Beziehung, deine Ehe, gute Vorsätze, deine Gesundheit. Das war die wahre Geschichte von Michael Malloy, dem unzerstörbaren Iren. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlass mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung und teil die Folge mit deinen Freunden. Zusammen können wir noch viel, viel mehr über faszinierende Fähigkeiten des menschlichen Körpers lernen. Sei bewusst, sei mindful, sei achtsam mit dir, deinem Körper, deiner Umwelt. Meide falsche Freunde und komm unbedingt in meine Shotunity. Abonnier mich auf Steady, dann bekommst du jede Woche extra Wissen und hast weitere Vorteile, kannst Gleichgesinnte kennenlernen und. Und für alle, die schon Steady-Mitglied sind, gibt's diese Woche eine kleine Überraschung für dich. Also schau mal auf Steady. Ich wünsche dir noch einen großartigen, gesunden, erfolgreichen und glücklichen Tag. Bis nächsten Mittwoch, deine Cordelia. Ciao.